Werte Hörer, wie wirken sich die Angriffe der USA und Israels auf den Nahen Osten und den Westen aus? Was bedeutet die vorerst verworfene Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem für die Partei? Und welcher Widerstand regt sich gegen das Abkommenspaket Bilaterale 3 zwischen der Schweiz und der EU? Dies und vieles mehr haben wir in dieser Woche für Sie beleuchtet. Mein Name ist Robert Meyer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Der in Israel lebende Schriftsteller Chaim Noll schilderte im Gespräch seine Eindrücke über den US-amerikanisch-israelischen Militärschlag gegen den Iran vom vergangenen Wochenende. Ist auch der Südbezirk Israels von iranischem Raketenbeschuss betroffen?
Ja, wir hatten auch mehrmals Beschuss hier im Süden. Die Stadt Beersheba wird beschossen. Dann war hier eine längere Zeit der Flughafen, wo die F-35 Maschinen stationiert waren. Da hat Iran schon im letzten Krieg versucht, Schaden anzurichten und auch sogar irgendwie ein Gebäude am Rand des Flughafens getroffen. Sie haben unsere Gegend hier im Visier und wir waren mehrmals im Luftschutzraum inzwischen. Aber das ist ja leider so, dass wir seit Jahren daran gewöhnt sind und das dann nicht mehr so tragisch finden. Am Anfang war es sehr sensationell. Ich habe das in einem Buch beschrieben, das vergangenes Jahr erschienen ist. Da beschreibe ich die ersten Angriffe 2009 im Krieg. Da wurden wir das erste Mal hier unter Beschuss genommen. Gut, die Einwohner von Ashdod oder Ashkelon und Sderot vor allem, die haben das schon seit 20 Jahren, die sehr viel näher noch an Gaza dran sind. Ja, am Anfang war es schockierend, die Vorstellung, dass man in einen Luftschutzbunker gehen muss und da sitzen und abwarten. Und dann hört man die Einschläge oder man hört vor allem das Geräusch, wenn die Abfangrakete, die Abwehrrakete dieses Geschoss trifft. Dann gibt es eine Explosion in der Luft mit sehr viel Geräusch, einen großen Knall und dann fallen auch große Teile runter, von denen man auch verletzt werden kann. Oft werden die Schäden angerichtet durch die herabstürzenden Raketenkörper, das sind ja ballistische Raketen, so große Raketen, manchmal 10 Meter lange Stücke, die werden dann hier über der Wüste abgeschossen. Nee, wir haben hier schon eine Menge Lärm und unerfreuliche Erlebnisse mit diesen Dingen. Und dann sind eben auch die großen Flughäfen hier. Und während ich jetzt spreche, starten gerade wieder Flugzeuge mit sehr viel Geräusch. Also wir bekommen das schon mit. Jeder hier in der Region weiß, dass das Zentrum des Übels und die Quelle all dieser Misshelligkeiten der Kriege und des Terrors und so weiter in Teheran ist. Und jeder hofft darauf, dass das ausgeschaltet wird. Wir alle hoffen hier auf einen Regimewechsel im Iran, weil wir alle wissen, dass es mit dieser Regierung oder mit, wie immer man das nennt, mit diesem System dort, mit dieser sogenannten Iranischen Republik keinen Frieden geben kann und dass sie uns hier allen das Leben weiter unerträglich machen werden. Also von daher ist das absolut populär. Da gibt's hier eigentlich niemanden, der das nicht so sieht. So wie sich das Regime vor einigen Wochen zu seiner eigenen Bevölkerung verhalten hat, hat es nochmal gezeigt, dass es absolut unmenschlich und unberechenbar und in keiner Weise überhaupt akzeptabel ist als Partner. Das ist uns hier allen klar. Also, dass es die beste Lösung ist, dort ein Ende zu machen und nicht endlos weiter zu verhandeln und ihnen die Gelegenheit zu geben, Verhandlungen in die Länge zu ziehen und dann weiter in ihren Kellern und Tunneln zu basteln an Massenvernichtungswaffen. Also, das sieht hier eigentlich, glaube ich, die überwiegende Mehrheit so.
Was ist mit dem Völkerrechtsargument?
Völkerrecht ist eine sehr auslegbare Sache. Also das haben wir in letzter Zeit mehrmals erlebt. Ich habe auch immer wieder darüber geschrieben, neulich auch in der Neuen Zürcher Zeitung, was die Siedler in Israel betrifft, wo auch behauptet wird von europäischer Seite, die Siedlungen wären völkerrechtswidrig. Also zum Zeitpunkt der Gründung der Siedlungen waren sie absolut in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Bloß das Völkerrecht verändert sich mit den Mehrheitsverhältnissen in der UN. Und da haben sich eben leider in der UN unter diesem auch sehr parteiischen und von jeher anti-israelischen Generalsekretär unter diesen portugiesischen Sozialisten Verhältnisse gebildet, wo man die UN eigentlich hier als indiskutabel ansieht inzwischen. Ja. Und damit auch das, was sie Völkerrecht nennen. Das sind Mehrheitsverhältnisse, die aus ganz politischen Gründen, auch aus anti-amerikanischer Tendenz und anti-westlicher Tendenz von bestimmten Staatengruppen und an denen dann die islamischen Staaten, das sind ja 56 zusammengefasst in diesem Council der islamischen Staaten, die bestimmen eigentlich die Abstimmung in den Vereinten Nationen und so wird das Völkerrecht heute gesehen. Also wir sind da nicht der Meinung, dass das ein Völkerrechtsbruch ist, wenn man ein Regime, das seit Jahrzehnten erklärt, einen anderen Staat in der Region auslöschen zu wollen. Also das ist eigentlich dann ein Casus Belli, würde ich sagen, seit langem schon. Da hätte man seit langem schon was machen können.
Günter Greindl, pensionierter General des österreichischen Bundesheeres, erläuterte geopolitische und geostrategische Aspekte zum Verlauf der Operation Epic Fury.
Ich bin ja viel unterwegs gewesen in Krisensituationen als Kommandant von UN-Peacekeeping-Operationen und bin natürlich überzeugt, dass mit militärischen Operationen die Ursachen von Konflikten ja nicht zu beseitigen sind, sondern dass es wirklich besser ist, man sucht am Verhandlungsweg Lösungen zu finden. Und das war ja im Iran auch der Fall. Man hat es versucht, aber offensichtlich hat es nicht genügt. Und wir sehen jetzt doch einen Ausbruch eines Konfliktes, der meiner Meinung nach eben die Tendenz hat, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist das Problem. Wir müssen aber, denke ich, abwarten, wenn der Iran hier, was ja beabsichtigt ist, vielleicht in 3-4 Tagen zusammenbricht und dort ein Regime-Change gelingt, dann schaut die Lage natürlich wieder ganz anders aus. Ja? Aber auch dann wird wahrscheinlich ein Chaos dann herrschen hinterher, das vielleicht auch nicht beherrschbar ist. Ja. Also ich glaube, es ist ein Spiel, ein Wabank-Spiel, das da gespielt wird, dessen Ausgang meiner Meinung nach noch ungewiss ist. Ich denke, es ist darauf angelegt, dass es ein kurzfristiger, sehr heftiger Militärschlag wird, an dessen Ende dann eben als Ergebnis ein Regime-Change steht, wo dann der Iran sozusagen Bedingungen akzeptieren muss, die dann von Israel und vor allem auch von den Vereinigten Staaten natürlich gestellt werden. Ob das gelingt, das ist die große Frage. Der Iran war immerhin lange jetzt darauf vorbereitet. Es war ja kein Geheimnis, dass beim Scheitern der Verhandlungen ein Militärschlag droht. Inwieweit es ihnen gelingt und auch gelungen ist, eine so große Abwehrkraft zu entwickeln, dass sie dann ihre Offensivmittel, die sie haben, sie haben immerhin über 1200 oder 300 Raketen, dass sie die dann einsetzen können, das bleibt noch abzuwarten. Allerdings muss man sagen, dass sie bis jetzt schon sehr erfolgreiche Gegenschläge gemacht haben. Das kann man nicht bestreiten. Man muss davon ausgehen, dass natürlich hier ein geopolitischer Hintergrund die Hauptursache dieser Auseinandersetzung ist. Denn wenn der Iran sozusagen auseinanderfällt und eine Zone der Unsicherheit wird oder eine Zone, die dann von Israel und den USA beeinflusst werden kann, dann hat das natürlich gewaltige Auswirkungen auch auf Russland und auf China. Immerhin ein Großteil der Ölversorgung für China kommt aus dem Iran über die Straße von Hormuz, übrigens auch für den Rest der Welt. Für Russland würde das bedeuten, dass neben der Bedrohung oder sozusagen der Einschnürung Russlands im europäischen Raum auch der Süden Russlands dann im Kaukasus und im asiatischen Raum geöffnet wäre. Also für Russland wäre das eine sehr unangenehme Situation. Und ich glaube, das ist auch eine Zielsetzung zumindest der USA. Und für Israel natürlich ist das Ziel, ein Umfeld zu schaffen, wo es keiner Bedrohung mehr ausgesetzt ist.
Kann der Iran die Sperrung der Straße von Hormuz dauerhaft aufrechterhalten?
Solange diese Regime-Change nicht gelingt, kann das der Iran aufrechterhalten. Das wird natürlich katastrophale Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft. Man stelle sich vor, diese Straße ist, sagen wir, 2-3 Wochen gesperrt. Und da geht ja jetzt schon hoch der Ölpreis, aber es wird dann für China auch natürlich schwierig, ja, weil ihre Versorgung mit Öl natürlich dann auch prekär wird. Es ist einfach ein Druckpunkt, ein weltpolitischer Druckpunkt, geopolitischer Druckpunkt, glaube ich, der die Weltordnung wirklich verändern wird, je nachdem, wie es ausgeht.
Mit dem deutsch-schweizerischen forensischen Psychiater Frank Urbaniok diskutierten wir das Phänomen der zunehmenden Gewalt im öffentlichen Raum. Ist der durchschnittliche Bürger, der mit Blick auf die allgemeine Sicherheitslage immer ängstlicher wird, paranoid oder ist seine Angst berechtigt?
Das ist die fatale pädagogische Diktion, die wir ja seit langer Zeit in den öffentlichen Diskussionen haben, die von Politikern vorgebracht wird und auch von Medien zum Teil transportiert wird, nach dem Motto, die Menschen haben irrationale Befürchtungen und die Zahlen sind ganz anders. Und das ist falsch, das war schon immer falsch, das ist je länger, je mehr falsch. Denn die Zahlen bestätigen natürlich diese veränderte Sicherheitslage und das Gefühl. Und es ist nicht nur eine subjektive Kriminalitätsfurcht von viel zu besorgten Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Zahlen sind so, die Sicherheitslage hat sich verändert. Bahnhöfe und öffentlicher Nahverkehr sind Hotspots, weil es öffentliche Räume sind. Und da sieht man die, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs der Problematik. Und die Menschen, die nehmen das vollkommen richtig wahr. Und wenn wir denen dann erzählen, das sind nur eure subjektiven Befürchtungen, dann ist es so, dass sie Vertrauen in die Politik verlieren, in die Medien, weil ihre Realität, die sie im Alltag erleben, eine ganz andere ist als das, was man ihnen erzählt. Das ist demokratietechnisch vollkommen fatal, das so zu tun. Ich würde sagen, dass das Naheliegende ist, dass Menschen frustriert sind, sich im Stich gelassen fühlen, sich von der Politik und auch von den Medien nicht vertreten fühlen. Die Eskalation dann zu Gewalt bei dem einen oder anderen, der sagt, ich bin nicht genügend geschützt, ich muss mich selbst verteidigen, das bleibt sicher dennoch die absolute Ausnahme. Aber der Schaden ist schon angerichtet und groß genug, wenn Menschen das Vertrauen in die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Demokratie verlieren, wenn sie das Gefühl haben, am Schluss, um es hart zu sagen, sie werden angelogen, damit die Probleme unter den Tisch gekehrt werden. Das ist schon schädlich genug für unsere Gesellschaft und genau das muss man aufbrechen und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann für unsere offenen Gesellschaften.
Wieso steigt im Zuge dieser Entwicklung auch das generelle Gewaltvorkommen?
Weil wir insgesamt eine Senkung von Hemmschwellen haben und weil wir mehr Personen haben, die grundsätzlich gewaltbereit sind. Das heißt, das Klima hat sich geändert. Das ist auch das, was die Menschen in ihrem Alltag wahrnehmen. Wie gesagt, öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Züge, wie Sie es ansprechen, sind dann Begegnungsstätten im öffentlichen Raum, wo man diese Phänomene am eigenen Leib erfahren kann. Und die Diskussion, die ist ja in Deutschland nach wie vor schwer ideologisch überlagert, weil es hat ja zum Beispiel in diesem Bereich schon 2024 die Anfrage der AfD gegeben, wie ist denn die Situation bezüglich Gewalt an Bahnhöfen. Da hat es dann die auch da schon bedrückenden Zahlen gegeben mit Sexualdelikten, mit den Messerangriffen, die zugenommen haben. Und man hat das in der politischen Ausgangslage sofort wieder gesehen. Da hat dann Alexander Throm von der CDU hat gesagt, ja, das ist so nicht akzeptabel. Es ist Ausdruck auch einer fehlgeleiteten Migrationspolitik. Und sofort ist Frau Bünger natürlich dann von den Linken da zur Stelle gewesen und hat wie immer das Stereotyp dann bemüht, das ist rassistisch, wenn man das so thematisiert. Und in dieser Polarisierung der Diskussion fährt sich die Diskussion in Deutschland fest. Und die Fakten sind ganz einfach so, Gewalt hat zugenommen, Messerkriminalität ist explodiert. Das kann jeder, der die Augen aufmacht, sieht das und die anderen Phänomene sieht man auch. Und ich sage ja immer, wenn man das Bild scharf stellen will, dann muss man das auf einzelne Nationalitäten runterbrechen. Das ist ja das, was ich in meinem Buch gemacht habe. Ich sage immer, stellen wir die Linse scharf und dann berechnet man die Quoten deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch. Also mit der Frage, wie ist die Kriminalquote von Algeriern, Marokkanern, Syrern, Tunesiern bei gefährlicher Körperverletzung zum Beispiel. Und dann sehen Sie den Befund, den Sie in allen Statistiken sehen, den Sie im Alltag erleben können. bestimmte Personen mit bestimmtem Migrationshintergrund sind extrem überrepräsentiert in der Gewaltkriminalität. Und das ist das, was man dann im Alltag erlebt. Und das ist in Deutschland, wie gesagt, nach wie vor eine schwierige Diskussion. Da kann ich ja selbst ein Lied von singen. Und da sage ich immer, wir müssen uns ehrlich machen. Die Vernünftigen müssen die Probleme anpacken, müssen sie lösen. Sonst ist das einerseits für die Gesellschaft wirklich ein Sprengsatz. Und die Menschen verlieren eben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.
Das Verwaltungsgericht Köln hat am 26. Februar 2026 in einem Eilverfahren entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Alternative für Deutschland bis auf Weiteres nicht als gesichert rechtsextremistische Bestrebung bezeichnen darf. Darüber sprachen wir mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner. Warum ist das für die AfD so bedeutsam?
Wir haben uns sehr gefreut über den Beschluss des Verwaltungsgerichts, kann man sich vorstellen. Es wird ja immer auf uns eingedroschen und immer wieder die gleiche Sache runtergenudelt. Wir wären verfassungsfeindlich und was nicht alles. Und jetzt haben wir einen guten Erfolg vor dem Gericht erzielt. Das war gleichzeitig natürlich ein Riesenschlag ins Kontor des Bundesamts für Verfassungsschutz und der ja auch Gott sei Dank nicht mehr im Amt befindlichen ehemaligen Innenministerin Nancy Faeser, die ja dieses Gutachten, was dem Verfahren zugrunde lag, beauftragt, wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich politisch beeinflusst und dem Dobrindt, ihrem Nachfolger sozusagen, als faules Ei ins Nest gelegt hatte. Also die Berichterstattung darüber ist wichtig. Es gibt eine gewisse Verunsicherung draußen manchmal, wie die AfD rechtlich behandelt wird. Und das stabilisiert natürlich unser Ansehen. Und viele Menschen sagen, wir haben es immer schon gewusst, wir haben es auch immer schon gewusst. Aber jetzt ist es quasi halbamtlich, sage ich mal, dass an diesen Vorwürfen überhaupt nichts dran ist. Das schreit natürlich nach Aufklärung. Ne? Es ist ein riesengroßer Skandal, dass über Jahre hinweg Tausende von Mitarbeitern von 18 Geheimdiensten, und das sind ja wirklich 18, wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz, wir haben 16 Landesämter für Verfassungsschutz, wir haben den militärischen Abschirmdienst, die beschäftigen ja insgesamt tausende Mitarbeiter, viele, viele tausend Mitarbeiter. Und davon waren Tausende auch damit beschäftigt, die AfD halt zu bespitzeln und zu diskreditieren. Da sind Milliarden Summen reingeflossen. Und jetzt stellt sich genau das heraus, was wir immer schon gesagt haben, dass das politisch instrumentalisiert war. Das hat also nichts mit der Sicherheit Deutschlands zu tun oder dem Kampf, dem objektiven Kampf für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es war politisch instrumentalisiert von oben, von den Parteien, Innenministern, die uns ja nicht wohlgesonnen sind, hier in Thüringen, wenn man sich mal anschaut, was Georg Bayer beispielsweise für Umtriebe hier führt oder sein Adlatus im Verfassungsschutzamt. Also es ist politisch instrumentalisiert. Das wird nicht nur angedeutet von diesem Verwaltungsgericht, sondern eigentlich aus meiner Sicht sehr klar gesagt. Und das schreit nach einem Untersuchungsausschuss, was da los war, die politisch größte, die mit Abstand größte Partei in Deutschland so zu bespitzeln und mit Dreck zu beschmeißen. Und hinterher war nichts dran. Über 1000 Seiten Gutachten, eine Katastrophe. Das Eilverfahren ist ja jetzt auch noch nicht beendet. Dagegen können ja auch Rechtsmittel eingelegt werden. Das kann auch noch zum OVG in Münster gehen. Aber das Gericht hat sich schon sehr Mühe gegeben. Es ist ja nicht so, als wenn da 2-3 Seiten geschrieben worden wären, sondern die Entscheidung, der Beschluss hat über 50 Seiten. Und das ist schon richtig gut aufbereitet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Eilverfahren was anderes rauskommt. Das Hauptsacheverfahren, ja, das wird sich dann noch Jahre hinziehen. Man weiß jetzt auch nicht, die Richter könnten wechseln und so, da kann man keine Prognose führen. Aber ich meine, das Verwaltungsgericht weiß ja, unter welchem öffentlichen Druck es steht. Und die Richter, die da entschieden haben, die sind ja auch gesellschaftlich integriert und haben ihre Verwandten, ihre Bekannten, ihre Angehörigen. Und die wissen ja schon, dass sie eigentlich, wenn sie schon so eine bahnbrechende Entscheidung machen, dann muss die auch Hand und Fuß haben. Also ich persönlich bin sehr guten Mutes, dass das im Eilverfahren durch die Instanzen hält und hinterher dann im Hauptsacheverfahren auch.
Welche Auswirkungen hat dieses Urteil?
In einem funktionierenden Rechtsstaat muss das natürlich Auswirkungen haben, dergestalt, dass man sagt, komm, wir stellen unsere Bespitzelungsaktivitäten da jetzt mal massiv ein. Also es ist ja auch nicht zu verkaufen, dass wir jetzt ja fast seit Bestehen der Partei als Prüffall und als Verdachtsfall und jetzt als gesichert rechtsextremistisch, da wird seit vielen, vielen Jahren, ich habe es ja vorhin erwähnt, mit tausenden Leuten und Milliarden Einsatz, wird da bespitzelt und zersetzt und Gerüchte in die Welt gesetzt und sowas. Das muss ein Ende haben natürlich. Also jeder Beamte, der an Recht und Gesetz gebunden ist und der den Auftrag bekommt, du musst jetzt diese Partei, diese AfD weiter bespitzeln, der muss eigentlich mindestens remonstrieren und sagen, nee, mit mir nicht, das ist rechtswidrig, was hier passiert, und davon Abstand nehmen, also solche Aktivitäten weiterzumachen. Wir sind eine demokratisch aufgestellte Partei mit durch und durch demokratischen Inhalten, und das ist jetzt quasi nochmal gerichtlich bestätigt, obwohl wir das ja seit vielen Jahren schon predigen, und jetzt muss auch mal gut sein.
Nach dem US-amerikanisch-israelischen Angriff gegen den Iran hat der Iran Vergeltungsangriffe durchgeführt, unter anderem gegen Dubai, das im Nahen Osten bislang als Symbol für Stabilität und Wohlstand angesehen wird. Ein iranischer Drohnenangriff in der Nähe des US-Konsulats löste ein Feuer aus und Explosionen in einem Luxushotel auf der Palmeninsel wurden gemeldet. Andreas Schmidt, Podcast-Unternehmer und Radiomoderator in Dubai, schilderte die Lage vor Ort.
Dass da was kommen wird, das war uns irgendwo schon klar gewesen. Ja, wir sind ja nicht so weit vom Iran entfernt. Und das erste Mal konfrontiert worden bin ich tatsächlich damit, dass ich mit meiner Familie im Park spazieren war und auf einmal gesehen habe, wie zwei Abfangraketen Richtung Himmel gegangen sind und es kurz danach zwei Explosionen gab am Himmel, wo dann Raketen abgeschossen wurden. Das war so das Erste, was ich mitbekommen habe. Das war abends gewesen, also am Samstagabend. Und danach waren noch etwa 3 bis 4 weitere Abschüsse zu sehen. Es liegt auch daran, wir leben in einer Wohnsiedlung direkt neben einem Militärstützpunkt von den Emiraten. Und auf diesem Stützpunkt sind unter anderem sehr viel Patriot-Einrichtungen, Patriot-Abschussrampen installiert. Und von daher kriegen wir, was das betrifft, auch einiges mit. Also mein Sicherheitsgefühl ist sehr gut. Zum einen, weil wir halt auch genau neben dem Stützpunkt wohnen und alles, was hier irgendwo vorbeifliegt, abgefangen wird. Das merkt man auch. Wir hatten jetzt nicht so viele Abwehrraketen gesehen in den letzten Stunden und Tagen. Aber was halt hier bei uns drüber geflogen ist, ist abgewehrt worden. Und das macht doch irgendwo ein sicheres Gefühl, weil dann wissen wir, dass es uns auf jeden Fall schon mal nicht trifft. Ich habe auch so von Regierungskreisen gehört, dass es extra von hier abgeschossen wird, damit es zum Meer rausgeht. Und deswegen, das ist halt auch eine gute Geschichte, mit denen wir halt auch dann sehr positiv erleben können. Und um uns herum ist auch wirklich alles gelassen. Vieles, was in der Presse in Deutschland, in Europa von hier berichtet wird, ist einfach zu weit gegriffen. Und die Behauptungen, die auch zum Teil aufgestellt werden, wie es hier in Dubai abläuft, das ist alles sehr, sehr übertrieben. Wir haben auch hier viele Deutsche, die auch hier leben, die auch Panik schüren. Jeder Mensch kann auch mal Panik kriegen bei sowas, das ist ja ganz legitim. Aber es gibt auch welche, die in meinen Augen es ein bisschen übertreiben, die also auch schon gestern versucht haben, Leute mitzuziehen, die halt mit rüber in den Oman kommen, sozusagen aus den Emiraten zu flüchten. Die standen dann an der Grenze zum Oman und haben gesagt, hey, hier ist ja gar nichts los, also kommt hier ohne Probleme über die Grenze. Wo ich mir denke, Entschuldigung, klar, dass nichts los ist, weil keiner weg will. Ja, auch gestern in den Supermärkten sehr viele Deutsche, also ich sag mal hier bei uns in der Community, der Supermarkt, es waren 80% Deutsche, lass mal so 50, 60 sein, die da einkaufen waren. Ansonsten noch 2 Araber, das war alles. Und die haben das halbe Geschäft ausgekauft. Da sage ich mir halt, man kann es auch übertreiben. Und das kommt aber dann auch sehr viel wieder durch die Nachrichten, die von Deutschland her verbreitet werden, von Menschen, die gar nicht hier sind. Menschen, die gar nichts sagen können. Ich sag mal, klar, es gab Einschläge, es gab Trümmereinschläge, aber keine Rakete und keine Drohne. Und klar, wenn da jemand nebendran stand, dann ist natürlich klar, dass bei ihm Panik ausbricht. Aber Menschen, die weit weg sind, so wie wir sind 30, 40 Kilometer von der Palme entfernt. Wir kriegen das hier überhaupt nicht mit. Und wie gesagt, es lebt überall in Dubai und ich war gestern viel unterwegs. Das Leben ist ganz normal hier.
Die AfD steht dieser Tage aufgrund ihrer Positionierung zu den Militärschlägen gegen den Iran unter massiver Kritik. Ihr wird vorgeworfen, sich mit der Linken und den Grünen gemein zu machen, außenpolitisch unzureichend standfest zu sein und Russland die Hand zu küssen. Die Kritik kommt auch und vor allem aus dem Lager der kritischen Intellektuellen. Wie schwierig es für die AfD ist, sich zum Iran-Krieg zu verhalten, erläuterte der AfD-Abgeordnete Christian Hansel.
Also das Thema ist natürlich sehr komplex und ist natürlich auch in der Partei alles nicht so einfach. Ich glaube, das Erste muss man mal sagen, dass Trump oder die MAGA-Bewegung tatsächlich, also dieses America First, das ist schon so, dass dieser globale Weltpolizist diese Rolle, das wollte er einfangen. Er wollte den Ukraine-Krieg beenden. Also und diese gesamte von den Neokonservativen, den Newcons wie Rumsfeld damals um die 2000er, also diese quasi Demokratie in die Welt bringen und dann damit den Nahen Osten, diese Geschichte, was ja gescheitert ist natürlich, also Irak, Syrien oder dann auch Afghanistan, Libyen, das hat nicht funktioniert, das ist gescheitert. Und das sind auch ganz andere Verhältnisse als heute im Iran. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass die Trump-Administration nicht mehr Weltpolizist ist, nicht mehr sein möchte und insofern tatsächlich ernst zu nehmen ist, dass sie den globalen Raum, das war das Thema jetzt Venezuela mit Maduro, dass sie hier im Rahmen auch der Monroe-Doktrin, die ja schon sehr alt ist, hier ihre Claims abstecken. Ja? So, nun ist natürlich der Nahe Osten nicht die amerikanische Hemisphäre, aber wir haben ja auch das Thema Israel und wir haben hier natürlich dieses Thema, dass der Iran natürlich, der Iran ist zwar der destabilisiert hat, der Iran, der ein terroristisches Regime ist. Und das hat gerade, glaube ich, vor einer Stunde der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, wieder sehr gut auf den Punkt gebracht, der nämlich gesagt hat, er weint, und das geht bei mir und viele andere auch, dem Mullah-Regime, wenn es dann weg ist, überhaupt keine Tränen nach. Und man hat ja gesehen, durch Sanktionen oder so diesen, dass ein Druck von außen so nicht ausreicht. So dieser Enthauptungsschlag, so will ich es mal nennen, der ist jetzt eben erfolgt und man muss jetzt abwarten, ob er glücklich wird. Aber es ist kein klassischer Krieg. Es ist hier tatsächlich eine Operation, um dieses Thema insgesamt in Gang zu setzen. Und wir können nur alle hoffen, dass es erfolgreich ist. Dass natürlich die Parteispitze sagt, okay, man muss jetzt aufpassen, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft und eskaliert. Das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Was ich halt nicht mag, wenn dann immer gleich kommt, jetzt hat die Parteispitze ein Statement gegeben, das geht so gar nicht. Weil dann kommt immer dieser Reflex, die AfD ist unwählbar. Und man muss einfach verstehen, dass die AfD, wir haben unser Land, ist wirklich zweigespalten. Wir haben einerseits den Osten und wir haben den Westen. Das ist politisch eine völlig andere Mentalität. Wir haben eine AfD-Politik, die wir machen im Bund und in den Ländern, aber wir haben einen Resonanzboden, der unterschiedlich ist bei den Wählern. Wir sehen ja, dass wir im Osten etwa immer 10%, 12% drüber liegen als im Westen. So, und das muss man jetzt erstmal sehen. Und da ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das immer auszusteuern. Mein Petitum ist immer, dass wir einfach mal begreifen, wechselseitig aus West- und Ostsicht, dass es diese unterschiedliche Wählergruppen gibt und dass man das auch jeweils vernünftig bedienen muss. Und man kann es nicht einseitig machen. Und wenn jetzt einseitig, und das macht ja Tino Chrupalla, diesen Friedensaspekt und fast schon diesen pazifistischen Aspekt, das ist offenbar aus der Ostmentalität heraus. Das kommt aber im Westen in dieser Form so nicht an. Das muss man halt wissen. Und da ist tatsächlich das Problem, dass das sehr stark aufstößt. Das heißt aber eben nicht, und das habe ich viel bei angelesen in den Kommentaren, jetzt ist die AfD für mich unwählbar. Und das kann es nicht sein. Wegen einer Stellungnahme, die hier nicht ausgewogen ist, sagen wir mal, um beide Wählerklientelen zu bedienen, die da ein bisschen unglücklich gewesen ist, auch im Duktus irreführend, sage ich jetzt mal, oder zumindest für einen Teil sehr stark irritierend, dann muss man doch sehen, dass die AfD weitaus mehr ist als so ein Statement. Und wir haben das Thema Energiekrise, wir haben das Thema Migrationskrise, wir haben den wirtschaftlichen Abstieg, wir haben die richtigen Antworten. Und dann einfach zu sagen, wem so ein Statement, das einem nicht gefällt, wähle ich die Partei nicht, das ist das, was mir aufstößt. Und dagegen wende ich mich. Die Leute stellen sich immer vor, da ist ein Gremium, da sind 100 Berater und das ist alles strategisch komplett durchdacht und alles stimmt, alles untereinander ab und das ist dann eine perfekte Antwort, wenn so eine Pressemeldung kommt. Es ist aber nicht so. Ja? Es ist also, ich würde das sagen, wir haben das Thema, im Englischen sagt man Politics und Policy. Ja, Party Politics, das ist halt parteiintern, das ist ein Lavieren, das ist ganz schwierig, da den richtigen Ton zu treffen. Und auf der anderen Seite haben wir Party Policy, das ist die strategische Richtung der Partei. Und da sehe ich schon durchaus so, dass die Mehrheit, und ich sag mal auch immer so, Wahlen werden im Westen gewonnen, dass die Mehrheit hier das Thema anders sieht als im ersten Statement der Parteiführung.
Auf die Militärschläge der USA und Israels reagierte der Iran mit Gegenangriffen auf 9 Länder in der Region. Auch die Vereinigten Arabischen Emiraten wurden mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen beschossen. In Dubai gab es Explosionen und Raketenwarnungen. Was bedeutet dieser Krieg für Dubai? Diese Frage beantwortete der Kulturberater Michael Schindhelm in unserem Abendmagazin 1820.
Ja, ich glaube, wir haben uns vielleicht alle sicherer gefühlt in den letzten Jahren und ich würde sagen Jahrzehnten, als wir im Moment sind. Das würde ich einfach mal behaupten. Und das gilt sicherlich auch für Dubai. Tatsächlich ist es zutreffend, dass Dubai lange Zeit ja vielleicht die einzige Stadt im Mittleren Osten war, die verschont geblieben ist von Terrorakten beispielsweise. Und das hatte verschiedene Ursachen. Einerseits hat es Dubai und insgesamt die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate sicherlich geschafft, eine Art von neutraler Plattform herzustellen und dementsprechend auch sowohl politisch als auch wirtschaftlich mit vielen zusammenzuarbeiten. Übrigens ist Dubai auch der größte Exporthafen Richtung Iran. Das heißt also, es bestanden immer sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern und es gab viele Menschen aus oder gibt weiterhin viele Menschen aus dem Iran, die dorthin gezogen sind. Auch übrigens unterschiedliche Menschen, Anhänger des Regimes, Gegner des Regimes. Aber es ist sicherlich so, dass gerade aufgrund dieser Neutralität es auch dazu gekommen ist, dass Dubai immer wieder der Versteck, ein Versteck gewesen ist für Terroristen, für Leute, die dunkle Geschäfte gemacht haben. Und man hat manchmal gesagt, in Dubai ist es vor allen Dingen deswegen so ruhig, weil eigentlich alle, die Bösen wie die Guten, dort zusammenwohnen und alle wollen keinen Ärger haben. Sie wissen vielleicht, dass ja der Iran seit langer Zeit auch unter Sanktionen gelitten hat aus der westlichen Hemisphäre und insbesondere wirtschaftlich dementsprechend auch extrem angeschlagen war. Dubai war oftmals das Terminal, durch das viele zum Teil auch illegal Güter aus dem Westen ins Land gebracht worden sind. Das gilt zum Beispiel auch für medizinische Versorgung und dergleichen mehr. Es gab da einige Iraner, die sehr viel Geld verdient haben an diesen Exportgeschichten. Es gab auf der anderen Seite auch einige der kühnsten iranischen Künstler, die in Dubai gelebt haben oder auch ihre Ausstellungen dort hatten, ihre Galerien dort hatten oder haben weiterhin. Also ein großes, ein sehr vielfältiges Spektrum. Viele iranische Menschen haben zentrale Rollen gespielt in der Regierung, in den Medien, in Unternehmen, haben selbst Unternehmen gebaut, aufgebaut und dergleichen. Der Iran ist ja ein großes Land, auch in vieler Hinsicht die Region dominierendes Land mit sehr unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Dubai war übrigens auch immer ein Ort, an dem es schiitische Moscheen gab, was ja in der sunnitischen Welt sonst nicht unbedingt üblich ist. Das heißt also, es gab eine größere Toleranz gegenüber den Schiiten. Und Sie haben es ja schon angedeutet, die geografische Nähe spielte sicherlich eine große Rolle. Die Inseln im Golf selbst liegen ja nur 20, 30 Kilometer entfernt von Dubai. Und übrigens, man kann auch sagen, dass eigentlich die Gründung von Dubai schon ausgegangen ist, ganz maßgeblich von persischen Menschen. Denn die Familie Makhdum, die da heute noch regiert, hat vor ungefähr 200 Jahren Siedler aus dem Iran oder aus Persien damals eingeladen, um einen Hafen zu bauen, nämlich den heutigen Hafen von Dubai. Und insofern ist auch die erste Architektur, die in Dubai gebaut worden ist und die heute als Kulturerbe gilt, im Grunde genommen eigentlich iranischen Ursprungs. Es gab ja immer wieder Krisen, auch wenn sie Dubai nicht direkt betroffen haben in der Region. Und insofern war man sicherlich trotzdem emotional auch ein Stück weit vorbereitet. Und die Eskalation hatte sich ja irgendwie angebahnt in den letzten Wochen. Man muss übrigens sagen, dass es trotzdem ein Stück weit überraschend kommt, denn eigentlich traditionell, mal jetzt von Dubai abgesehen, in der Region selbst gab es ja immer eine sehr frostige Haltung gegenüber dem Iran, insbesondere in Saudi-Arabien, eine regelrechte Feindschaft. Und die war ja eigentlich erst in den letzten Jahren aufgetaut. Es gab so, zum Beispiel, als ich mal vor 2 Jahren ungefähr in Riad war, tatsächlich auch den ersten Besuch eines iranischen Präsidenten, ich glaube nach 50 Jahren wieder in Saudi-Arabien. Also insofern war eigentlich eine Tauwetterperiode angebrochen, die jetzt zu einem abrupten Ende gekommen ist.
Am 2. März haben die Schweiz und die EU ein großes Paket neuer bilateraler Abkommen mit dem Titel Bilaterale 3 unterzeichnet. Dieses Paket soll angeblich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU modernisieren und stabilisieren. Es geht unter anderem um den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt, Strom- und Energiehandel und um Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Das letzte Wort wird aber das Volk haben. Der Unternehmer George Aubert erklärte seinen Widerstand gegen die Verträge.
Zuerst einmal, wenn es um Verträge geht, bietet es sich ja an, dass man die Verträge auch liest. Und das habe ich getan und darauf komme ich gern zurück. Und zweitens ist es so, dass die enthusiastischen Befürworter dieser Verträge in erster Linie mit Worthülsen um sich werfen. Sie sprechen von Solidarität, wir seien mitten in Europa und man müsse sich doch verstehen, es gehe um Stabilisierung, es sei eine Erosion der bestehenden Verträge und so weiter. Bei jedem konkreten Beispiel, das Nachteile aufzeigt, können Sie aber keine gute Antwort geben. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man sich die Inhalte etwas genauer anschaut. Das Erstaunliche ist ja, es genügt nicht, die neuen Vertragsentwürfe zu lesen, weil freundlicherweise hat der Bundesrat es nicht fertiggebracht, die echten Änderungen hervorzuheben. Wenn man herausfinden will, was wirklich geändert hat, dann muss man sogar die alten Verträge, also teilweise Verträge aus dem Jahre 1999, lesen. Und dazu kommt, dass ich natürlich zuerst mit der englischen Version begonnen habe. Und als ich feststellte, dass zum Beispiel im Vertrag über die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen, also es geht um die Beseitigung von technischen Handelshemmnissen, dass das Zustimmungsverfahren auf Englisch plötzlich anders formuliert wird. Und siehe da, auf Deutsch hat es nicht geändert. Und da wird man dann doch stutzig. Man kann sich konzentrieren auf 3 Vertragsgruppen. Das eine sind eben die technischen Handelshemmnisse, das sind die Mutual Recognition Agreement, da geht es um die gegenseitige Anerkennung von Produktezulassungen in 20 verschiedenen Branchen. Zu dieser Branche gehört zum Beispiel auch die Medizinaltechnik, gehören Spielwaren, gehört aber beispielsweise nicht die Pharmaindustrie. Und das ist ganz wichtig, darauf komme ich zurück. Das zweite Element ist die Personenfreizügigkeit, weil dort wird ja dem Gewerbe vor allem vorgegaukelt, wenn wir jetzt nicht die neuen Verträge unterschreiben, dann könnte man keine Grenzgänger mehr anstellen, es kämen keine Fachleute mehr aus der EU. Und das stimmt natürlich alles nicht. Und die dritte Gruppe, das ist das Stromabkommen, das ausgeklammert wird. Aber wir alle wissen in der Zwischenzeit, dass Energie die Triebkraft der Wirtschaft ist. Nicht nur in der Maschinenindustrie, in der verarbeitenden Industrie, sondern über die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung natürlich generell in der Industrie. Und ich glaube, auf diese 3 Vertragsarten sollten wir uns konzentrieren. Und da kann ich gerne herausarbeiten, was sich ändert und weshalb der heutige Zustand absolut genügend und auf jeden Fall besser ist als das, was neu vorgeschlagen wird. Wenn man die Industrie mit etwa 23% des Bruttoinlandproduktes nimmt, das sind die statistischen Daten, der Rest ist Dienstleistung, Finanzen, Gewerbe, Staat und so weiter, dann stellt man fest, die Pharmaindustrie, die ja entscheidend ist für den schweizerischen Exporterfolg, die gehört gar nicht dazu. Da sind schon wieder 14% weg und wir sprechen am Schluss noch über 10% des Bruttoinlandprodukts, die betroffen sind. Bei der Pharmaindustrie ist dann interessanterweise noch so, dass das große Argument, dass die Schweiz im sogenannten Decision Shaping, das ist eine weitere Worthülse, also die Leute aus der Schweiz können mithelfen, die Entscheidungen zu gestalten. Da stellt man fest, dass im neuen Vertrag, im Gegensatz zu heute, sogar bei dem, was geregelt ist gegenseitig, nämlich gewisse Kontrollen im Produktionsprozess, dass die Schweiz neu hier nicht mehr Mitglied im gemischten Ausschuss wäre, sondern nur noch eine Beobachterrolle hätte. Also ist ein Schritt zurück. Bei der Medizinaltechnik gibt es seit einigen Jahren schon eine neue Richtlinie der EU und die Schweiz hat diese wortwörtlich übernommen. Die 1,5 Milliarden, die mal ein Direktor des SwissMem in den Raum gestellt hat als Zusatzkosten, haben sich in Luft aufgelöst, weil heute müssten sämtliche Firmen für den Verkauf von Medizinalprodukten alle die genau gleichen Regeln anwenden. Und dann landen wir bei nur noch einem kleinen Teil des Exportes. Da muss man wissen, dass der größte Teil der KMU in der Schweiz Zulieferbetriebe sind. Das heißt, sie machen irgendeine Komponente, aber sie erstellen nicht ein ganzes Produkt. Und die Zulieferbetriebe sind von Zulassungen ausgenommen. Dann haben wir noch ganz wenige Prozentpunkte, die relevant sind. Und da ist es heute so, dass die meisten haben festgestellt, dass eine Zulassung in Deutschland in der Regel billiger ist als eine Zulassung in der Schweiz, diese dann aber in der Schweiz auch anerkannt wird. Und so kann man sagen, dass extrem wenige Firmen überhaupt noch angewiesen sind auf diese gegenseitige Anerkennung. Und der Höhepunkt ist der, dass man uns jetzt unter die Nase reibt, man muss diese Verträge unterschreiben, sonst haben wir keine Zulassungen mehr. Aber dummerweise steht in Artikel 20 im alten und im neuen Abkommen, dass bei einer Kündigung die bestehenden Zulassungen weiterhin gültig sind.
Am 1. März 2026 überschritt der Benzinpreis in Deutschland zum ersten Mal die 2-Euro-Marke. Die Gründe dafür liegen in der kürzlichen Eskalation im Nahen Osten. Der unabhängige Tankstellenbetreiber Michael Knobel erläuterte die Ursachen für die explodierenden Spritpreise. Ist die Erhöhung wirtschaftlich logisch oder wird schneller erhöht, als es nötig wäre?
Beides ist richtig, wirtschaftlich logisch, aber teilweise wird auch schneller erhöht als nötig, weil es eine Möglichkeit gibt, mehr zu verdienen. Wenn der Preis raufgeht, dann wird sofort eineinhalb bis zweimal so viel getankt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Tage voraus einkaufe, wenn der Preis raufgeht, ist das in 5 Tagen aufgebraucht. Wenn der Preis aber runtergeht, und das weiß ich ja nicht, wenn ich 10 Tage voraus eingekauft habe, dann tanken die Leute weniger. Und dann geht es 12 Tage. Das ist ein bisschen dieser Effekt, der mitspielt. Der zweite Grund ist, dass gerade günstig Tankstellen, zu denen auch meine gehören, wenn der Preis stark raufgeht, schnell unter dem Tageseinkaufspreis verkaufen würden, wenn wir die Preise nicht ein bisschen raufnehmen, auch einfach auf den Einkaufspreis, da knapp darunter, weil dann wären wir im Dumping, was auch legal eine heikle Situation wäre. Also es gibt da 2 Gründe. Aber natürlich gibt es auch Tankstellen, die sowieso schon sehr hohe Margen haben, also von 30 bis 40 Rappen, wenn ich jetzt von der Schweiz spreche. Und wenn dann der Einkaufspreis 20 Rappen raufkommt, müssten die eigentlich noch nicht den Preis erhöhen, aber machen das dann gerne auch. Und darum ist es wirklich, beides hat eine Wahrheit in sich. Meine Einkaufspreise in der Schweiz sind beim 95er und 98er seit letzten Freitag. Ich nehme jetzt das als Start. Punkt, etwa 9 bis 10 Rappen raufgekommen bis heute und der Diesel ist sogar 25 Rappen raufgekommen. Und 25 Rappen Anstieg kann ich nicht mit der Marge abfedern. Darum bin ich auch raufgegangen, weil das ist meine Margen sind zwischen 10 und 15 Rappen. 25 Rappen Anstieg, da bin ich dann 10 Rappen unter Einkaufspreis, wenn ich nicht mitziehe.
Wie entsteht eigentlich der Benzinpreis?
Der Preis entsteht, also ich rede jetzt wieder über die Schweiz. Ein Teil ist in Deutschland ein bisschen anders, aber zuerst sind die Steuern. Die Steuern sind der größte Teil in allen europäischen Ländern. Jetzt Deutschland, Schweiz, Österreich, Steuern ist der größte Teil. Jetzt vielleicht auch noch der Steuern ist natürlich in der lokalen Währung. Das kann also ein bisschen einen Unterschied machen, warum. Wenn zum Beispiel der Schweizer Franken stärker wird zum Euro, dann sind die Steuern in der Schweiz plötzlich nochmals höher gegenüber Deutschland. Aber dann der zweite Punkt ist natürlich, dass der Preis vom Öl grundsätzlich. Aber auch da unterscheidet sich's. Warum geht der Diesel mehr rauf als der 95? Da gehe ich nachher davon ab. Der zweite Punkt ist der Einkaufspreis des Rohstoffes selber. Der dritte Punkt, der mitspielt, ist der Wechselkurs, weil Öl ist in Dollar, der Petrodollar, ja, der bekannte, ist abgerechnet. Das heißt, wenn der Euro oder der Schweizer Franken schwächer werden zum Dollar, dann geht es auch rauf. Wenn die stärker werden, geht es runter. Das sind die drei Hauptfaktoren. Bei der Schweiz kommt noch was ganz anderes dazu. Das ist der Rheintransportpreis. 80% vom Treibstoff in der Schweiz kommt über den Rhein nach Basel. Der Preis pro Liter Transport ist etwa, wenn der Rhein gut Wasser hat, normal Wasser hat, etwa 2 Rappen. Wenn der Rheinstand aber tief ist, kann das bis auf 25, 30 Rappen raufgehen, asymmetrisch, weil einfach es kann nicht mehr viel transportiert werden. Das im Moment ist das aber kein Faktor. Und zudem ist der Dollar gegenüber Schweizer Franken im Moment tief. Also wenn jetzt Rhein wenig Wasser hätte und der Dollar stark wäre, dann wären die Preise noch viel höher. Das ist aber die Schweiz. In Deutschland weiß ich nicht genau, wie das mit Wasser im Rhein oder in anderen Flüssen Einfluss hat auf den Verkaufspreis. Das weiß ich nicht. Die Tankstellen haben natürlich keinen Einfluss auf die Steuern, auf den Wasserstand im Rhein und auch nicht auf den Wechselkurs. Aber es ist ja noch 2 weitere Faktoren, was den Preis ausmacht. Ein weiterer Faktor, den Preis ausmacht. Und das ist die Anfangsmarge, die Bruttomarge der Tankstellen. Und da haben Tankstellen in meiner Hinsicht, also in der Schweiz könnte ich jetzt ein paar Beispiele bringen, wo da, wenn der Wille dazu ist, effizient zu arbeiten mit Nutzung von Technologie und wenn vielleicht die Gier ein bisschen in Schach gehalten wird, dann sind tiefere Margen möglich für die Tankstellen, dann sind die Preise tiefer. Und diese Beeinflussung, das liegt durchaus in den Händen der Tankstelleneigentümer. Aber die Pächter wieder, wenn da jemand pachtet was, der hat dann meistens keinen Einfluss mehr. Das wird von den Eigentümern im Hintergrund bestimmt.
Wie hoch sind die Margen?
In den Regionen, wo meine Tankstellen sind, sind die Margen bei mir und auch bei den Konkurrenten um mich herum, die natürlich durch das Kopieren meiner Preise versuchen, da was zu erreichen, sind die Margen zwischen 10 und 15 Rappen im Normalfall, irgendwo dazwischen. Oder 8 und 15, da schwankt es hin und her, je nachdem. Aber normalerweise 10 bis 12. Aber an den Orten, wo keine Konkurrenz, kein Preisbrecher, keine Etzelparktankstelle ist, da sind die Margen zwischen 25 und 40 Rappen.
In der Schweiz entscheidet eine Volksabstimmung über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die sogenannte Halbierungsinitiative fordert, die Rundfunkabgabe von derzeit 335 auf 200 Franken zu senken. Daniel Wahl, Redakteur und Filmemacher, berichtete Näheres. Wieso sind die Schweizer Rundfunkgebühren generell so hoch?
Es gibt verschiedene Gründe. Das ist einmal das Lohngefüge in der Schweiz. Wir haben grundsätzlich höhere Lebens- und Lohnkosten. Dann sind wir auch kleinräumig. Das heißt, die Schweiz hat 4 Landessprachen, die Einwohnerzahl etwa der Stadt Berlin. Dafür müssen aber 3 Fernsehsender Deutsch, Rätoromanische Schweiz und Tessiner bedient werden und dann auch noch die Rätoromanische Schweiz. Das sind also 4 Landessprachen, die bedient werden müssen mit eigenen Redaktionen. Das führt natürlich in diese Kleinräumigkeit schon zu höheren Kosten und daher sind höhere Gebühren als in Deutschland gerechtfertigt. Der Fernsehsender hat sehr, sehr viele Kanäle im Internet. Er hat zusätzliche Kanäle, auf denen er im Radiobereich, in denen er wegsparen könnte. Er ist immer da vorgestoßen, wo die Privaten sich Raum gemacht haben, wofür es meiner Ansicht nach keine explizite Rechtfertigung gibt. Beispielsweise, wir haben 3 Radiosender, SF1, 2 und 3. Und dann kommen noch Virus für die Jugend und so weiter. Dann gibt es spezielle Sparten, Klassik, Jazz etc., was alles über die SRG-Gebührenzahl finanziert wird. Da könnte man sicher wesentlich reduzieren. Ich glaube, es war 1983, als endlich Private überhaupt in der Schweiz zugelassen wurden zu senden. Und dann stieß die SRG-Gruppe Subito vor in diesen privaten Bereich, um dort den Platz zu besetzen. Natürlich rechtfertigt sich dann auch ein Programm, ein explizites Programm für Jüngere, damit die Zuhörerschaft und Zuschauer nicht abwandern, nur noch zu den Privaten. Das war eigentlich schon grundsätzlich die Idee, dass man dort mitspielt, schon auch richtig aus taktischen Gründen, aber die Art und der Raum, die Größe jetzt auch im Internet, die dieser Sender für sich Platz einnimmt, das konkurrenziert direkt die Privatwirtschaft und hätte eigentlich mit dem eigentlichen Auftrag, dem Service Public, wie wir in der Schweiz sagen, also die Sicherstellung, dass das Land mit ausreichend Nachrichten und Vielfalt der Informationen versorgt wird, damit hat es dann wenig mehr zu tun.
Stimmt es, dass die SRF eine politisch linke Schlagseite hat?
Lange Zeit war der Sender in den Händen der CVP, heute die Partei Mitte, und an der Spitze der Sendedirektor hieß Peter Schellenberg, das war ein Marxist, ein Ultramarxist, und selbstverständlich besetzte er die Redaktionsleitungen entsprechend. Nun, wenn man die Redaktionsleitungen mit Schlagseite besetzt, dann ist auch die Folge bei den Anstellungsgesprächen, dass man Gesinnungsgenossen nachholt. Und das zeigt sich dann schon in den Sendungen. Nicht unbedingt in falsche Informationen, wie es jetzt ZDF sich mit den KI-Bildern geleistet hat, aber das Wesentliche auch durch Weglassungen, durch Unterdrückung oder durch einseitige Besetzung. Und ich kann mich heute regelmäßig darüber aufregen, wenn beispielsweise in einem Dienstagstalk, am Dienstagsclub heißt das in der Schweiz, wenn die Besetzung einfach immer 3-1 oder 4-1 ist und einer dann niedergemacht werden kann. Aber das kennt man ja auch von ZDF oder ARD bei Lanz oder so, wenn keine Parität hergestellt wird und sich dann der Redaktor oder der Moderator auch noch auf die Seite der einen Partei schlägt. Man sagt dann natürlich, den Durchmarsch durch die Institutionen, da hat sich die Linke wahrscheinlich schon durchsetzen können und die Bürgerlichen in der Schweiz waren hier auf Schlafmodus, das war denen wahrscheinlich in dieser Zeit egal. Wie das genau gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß einfach, mit dieser Installation wurde der Sender rot und röter. Und wenn jetzt mein Vater sagt, er habe keinen anderen kennengelernt, ist das vielleicht schon ein bisschen zugespitzt. Ich denke, dass auf der Sportredaktion, aber die ist ja nicht politisch besetzt, dass es dort auch durchaus Bürgerliche gab. Oder es gibt einen Wirtschaftsredaktor, kann ihn nicht wirklich einschätzen, privat, aber dort habe ich nicht das Gefühl, irgendeinmal eine Schlagseite erlebt zu haben.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Um 20.05 Uhr schaut Argonaut diese Woche unter anderem auf die Korruption in der EU und Großbritannien, auf den Irankrieg und auf die innere Sicherheit Deutschlands. Wir hören uns wieder am 14. März ab 5 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.